Die Lage. Der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes.
Ja, guten Tag, liebe Mitglieder und Freunde des Deutschen Bundeswehrverbandes. Hier ist wieder unser Podcast Die Lage. Heute mit Oberstleutnant Marcel Bonatz, stellvertretender Vorsitzender unseres Bundeswehrverbandes. Er selbst war in Afghanistan zweimal im Einsatz, einmal im Einsatz und ist ein profunder Kenner dessen, was da passiert ist, hat darüber auch ein Buch geschrieben mit dem Kameraden. Und er wird uns heute ein bisschen was erzählen mit Blick auf den Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses Afghanistan, der vor wenigen Tagen vorgestellt worden ist. Herr Oberstleutnant Bonatz, herzlich willkommen.
Schönen guten Tag, Herr Jungblut. Schön, dass ich mal wieder hier bin.
Kann man heute nach fast 3 Jahren Ermittlung des Untersuchungsausschusses, der Vernehmung von 111 Zeugen immerhin, einem Abschlussbericht von 1400 Seiten, also ein echter Wälzer, kann man jetzt eigentlich sagen, dass der Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr, der im Jahr 2022 mit dem Abzug geendet ist und auch mit der Evakuierung, dass er jetzt endlich ein Ende hat oder ist das verfrüht?
Ja, das ist natürlich eine gute Einstiegsfrage. Also zunächst mal möchte ich vorwegschieben, das ist eine umfangreiche Aufarbeitung durch das Parlament, die bislang einmalig ist. Und deswegen begrüßen wir als Deutscher Bundeswehrverband das, weil das den Willen, die Verantwortung für unsere Streitkräfte als Parlamentsarmee zu übernehmen von Seiten der Politik ziemlich deutlich zeigt. Und ich selbst war ein paar Mal dabei im Bundestag, zu Gast, als da Zeugen vernommen wurden, Soldaten aller Dienstgradgruppen, und habe denen so ein bisschen durch die Präsenz den Rücken gestärkt. Und nun wurde dieser Bericht ja der Bundestagspräsidentin übergeben. Leider durch die verkürzte Legislatur und dem Wahlkampfgetöse, was wir drumherum hatten, ist das alles ein bisschen untergegangen in der Berichterstattung. Ne? Der Schwerpunkt dieses Berichtes, auch das muss man nochmal herausstellen, ist die militärische Evakuierungsoperation in Afghanistan. Also wir reden hier nicht von einem, ich sag mal, vom Untersuchungsausschuss, der sie ganzen 20 Jahre unter die Lupe genommen hat, dafür gibt es eine Enquete-Kommission, sondern wir reden schon etwas deutlicher über die Mil-EWAC-Op, die im Jahre 2021 stattgefunden hat. Diese Berichte, die es da zu hören gibt, die sind tatsächlich da kann einem schon mal der Schauer über den Rücken laufen oder mal eine Gänsehaut bekommen. Insgesamt glaube ich aber schon, dass wir damit einen formalen Abschluss dieses Einsatzes schon haben. Ne? Für viele Afghanistan-Veteranen wird er natürlich nie beendet sein. Aber die politische Aufarbeitung ist beendet. Und inwieweit dann sich daraus auch Konsequenzen ergeben für nächste Einsätze oder Missionen, das wird sich im Laufe der Jahre zeigen. Und wir als Verband haben natürlich ein Auge darauf.
Dieser Einsatz hat Spuren hinterlassen bei vielen Kameradinnen und Kameraden. Sie selbst waren Kompaniechef am Hindukusch. Welche Erfahrungen haben Sie mit nach Hause genommen?
Ja, richtig. 2011 war ich Chef einer verstärkten Kampfkompanie in Shahdar Reh für 7 Monate. Das ist der Unruhedistrikt in Kunduz, wo die meisten Mythen, sage ich mal, auch drum rankten, wo die Bundeswehr in ihren schwersten Gefechten war. Das war für mich der intensivste meiner Einsätze. Ich war 3-mal insgesamt im Einsatz, einmal davon in Afghanistan 2011, genau, als Chef Infanteriekompanie. Ich war aber auch im Kosovo 1999, 2000 und ich war 2023 nochmal im Irak. Und dieser Afghanistan-Einsatz, der war schon, da ist er deutlich hervorgestochen. Ne? Da gibt es viele positive Aspekte, die Kameradschaft, die man da erlebt hat, außergewöhnlich. Ich sag mal, die Freiheit in Operationsführung, die man dort genießen konnte, also Auftragstaktik in der Anwendung ganz hervorragend. Ich habe die Leistungsfähigkeit, die Robustheit unserer Truppe kennengelernt. Wir waren bestens ausgestattet vor Ort mit allem, was wir benötigt haben, Waffen, Panzern, Munition, Drohnen, Artillerie, wir konnten Helikopter anfordern, Jets anfordern, wir hatten Sanitäter dabei, Pioniere, zivil-militärische Kooperationskräfte und so weiter. Und insgesamt das Pflichtbewusstsein, die Professionalität der Soldatinnen und Soldaten meiner Kompanie, also haben mich wahnsinnig überzeugt. Aber es gibt natürlich auch ein paar negative Seiten, ich sag mal insgesamt das Desinteresse, die Indifferenz gesamtgesellschaftlich, die man schon gespürt hat zu dieser Zeit 2011. Teils sogar eine Feindseligkeit. Dann war es immer noch eine Phase, in der die Schönfärberei weit verbreitet war, sowohl in der höheren militärischen Führung als auch in der Politik. Und bei hohen Militärs haben wir immer den Wunsch irgendwie gesehen, dass die der Politik gerecht werden sollen und das alles nicht zu sehr dramatisieren, was wir da erleben. Und natürlich ist es so, dass viele Soldatinnen und Soldaten auch über den Einsatz hinaus noch belastet sind. Ne? Ich habe gerade letztes Jahr noch Wehrdienstbeschädigungsverfahren Fragebögen bekommen, wo ich als ehemaliger Kompaniechef nochmal Stellung dazu genommen habe, was Soldaten erlebt haben und ob ihre posttraumatische Belastungsstörung, die sie jetzt angeben, 13 Jahre später, worauf die sich beziehen könnte und ob das alles so seine Richtigkeit hat.
Sie haben schon ein bisschen was angeschnitten, was die Belastungen angeht. Der Afghanistan-Einsatz war sicher der härteste, den die Einsatzarmee Bundeswehr, von der wir heute nicht mehr so reden mögen. Wir sind ja jetzt wieder für die Landesverteidigung und Bündnisverteidigung zuständig. Es war aber trotzdem, wie gesagt, der härteste Einsatz, den die damalige Einsatzarmee Bundeswehr zu bestehen hatte. Was waren die besonderen Merkmale dieser Mission? Sie haben einen Vergleich mit Kosovo und Irak.
Ja, das, es ist tatsächlich hier so gewesen, dass es das erste Mal war, dass die Bundeswehr mit einer höheren Anzahl von Gefechten und Anschlägen konfrontiert war. Also wir haben hier im Grunde gerade schon richtig angerissen durch Sie ja den Wandel einer Armee, die in Stabilisierungsoperationen klassisch unterwegs war, Kosovo, Bosnien und so weiter, in einen Kampfeinsatz geraten ist, in dem sie mit einem Gegner konfrontiert war, der heimtückische Taktiken angewandt hat, der Offensivangriffe gefahren ist. Und das ist für die Bundeswehr wirklich was Neues gewesen. Ne? Das Problematik war so ein bisschen, dass wir haben es immer genannt, eine Balkanisierung des Denkens erlebt hatten in der Bundeswehr zu dieser Zeit. Also die Bundeswehr hat die Denkschablonen der Balkaneinsätze versucht, auch Afghanistan zu übertragen. Ich erinnere mich selber noch, dass Angriffe zu Beginn irgendwie als Versehen betrachtet wurden. Also es könnte ja gar nicht sein, dass die deutschen Gutkrieger jetzt diejenigen sind, die dort in den Fokus geraten. Aber wir haben ja spätestens 2011 waren wir dann schon mittendrin, spätestens 2006 richtig gemerkt, dass die zunehmenden Angriffe und Gefechte uns galten. Und in diesem asymmetrischen Einsatzumfeld, auch das eine Besonderheit, wo man nicht genau unterscheiden konnte, ne, wer ist Gegner, wer ist Zivilbevölkerung, Hit-and-Run-Taktiken, keine Front, 360-Grad-Bedrohung. Da waren unsere Soldatinnen und Soldaten tatsächlich hohen Strapazen, hohen Anforderungen ausgesetzt, die sie aber tatsächlich im Großen und Ganzen mit Bravour gemeistert haben. Wir haben natürlich auch hier so ein bisschen der negative Anteil, das erste Mal nicht nur mit Gefechten und Anschlägen, sondern auch mit gefallenen, verwundeten, traumatisierten zu tun gehabt. Wir haben 2011, zu der Zeit, wo ich unten war, die höchste Zahl deutscher Soldaten, die gleichzeitig im Einsatz war, gehabt. Allein Afghanistan waren wir da bei 5.500. Und ja, auch wenn man auf den Einsatz zurückblickt, also 130.000 Entsendungen durch die Bundeswehr insgesamt, 92.000 oder 93.000 Soldatinnen und Soldaten, 5.000 Gefechtsmedaillen, 32 Tapferkeitsmedaillenträger. Also es ist der teuerste und folgenschwerste Einsatz der Bundeswehr bislang.
Die Bundeswehr hat, auch das haben Sie schon kurz erwähnt, 59 Gefallene, zahlreiche Verwundete und eben auch Traumatisierte zu beklagen. Der damalige Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg, er war nicht der Einzige, während der 20 Jahre in Afghanistan, hat aber als Erster vom Krieg gesprochen. Wie hat sich dieser Krieg angefühlt? Hat sich es wirklich als Krieg angefühlt?
Naja, das muss man immer sagen, für Soldatinnen und Soldaten in den Außenposten von Kunduz und Baglan hat sich das sehr real als Krieg angefühlt. Und unabhängig davon, ob wir jetzt, das Völkerrecht und die Genauigkeit dieses Begriffes in den Fokus nehmen oder auf Schwurbeleien wie kriegsähnliche Zustände, nicht-internationale Konflikte und so weiter schauen. Es brauchte diese scharfe und klare Benennung. Und da waren viele Soldatinnen und Soldaten zu der Zeit dem Bundesverteidigungsminister auch sehr dankbar. Der hat ja 2 Tage schon nach dem Karfreitagsgefecht das tatsächlich als Krieg bezeichnet und damit auch wirklich einen Nerv und ein Gefühl in der Truppe getroffen. Und bin fest davon überzeugt, dass Sprache da auch sehr wichtig war, um Gesellschaft aufzuwecken. Wir haben jahrelang gesprochen über, muss ich kurz selber überlegen, wir sprechen heute von Gefallenen und damals haben wir gesprochen von einsatzbedingt ums Leben gekommenen. Ja, und diese verklausulierte Sprache, die ist natürlich da, um Menschen zu schonen, aber diese bürokratische Sprache wird dem nicht gerecht, was Soldatinnen und Soldaten da machen. Und wie auch immer, natürlich, ich betone das auch immer wieder, an Quantität und Qualität können wir das, was wir dort erlebt haben, weder mit den Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges noch Landes- und Bündnisverteidigung vergleichen. Aber für den Soldat und die Soldatin im Feuerkampf macht das in Konsequenz keinen Unterschied. Also ne, sie erleben dort vor Ort, was sie eben erleben. Und als ich 2010 das erste Mal in Kunduz war, da bin ich auf Soldatinnen und Soldaten getroffen, die wirklich mitten in einem Kampfeinsatz waren, die tagtäglich in Gefechte verstrickt waren. Tim Focken wurde zu der Zeit, zu der ich da war, verwundet schwer, ein Schulterdurchschuss. Verwundete, Traumatisierte mussten durch den Kompaniechef nach Hause gesandt werden. Das war wirklich eine richtig heiße Phase, eine heiße Zeit dort unten.
War das Ergebnis am Ende 2022 hastiger Abzug? Die Taliban kommen zurück, erobern Kabul sehr schnell. War alles das eigentlich 20 Jahre Blut, Schweiß und Tränen wert?
Ja. Das ist natürlich eine sehr komplizierte Frage, die sich nicht so leicht mit Ja oder Nein beantworten lassen kann und die auch sehr persönlich und individuell beantwortet wird. Also viele meiner ehemaligen Kompanieangehörigen haben sich da jetzt mittlerweile eine ziemlich pragmatische Sicht drauf zugelegt. Die sagen halt, also wir waren 200 Tage in einem Auftrag unseres Parlaments. Wir haben diesen Auftrag mit all unserer Kraft und unserer Professionalität erfüllt. Wir haben übrigens auch keine Gefallenen in unserer Taskforce, in unserer Einsatzzeit, und damit ist das Thema für uns erledigt, Auftrag erfüllt. So. In Wahrheit ist es natürlich so, dass viele nach wie vor von diesem Einsatz belastet sind und unverändert, bin ich fest von überzeugt, sowieso niemand aus diesem Einsatz zurückkam und das tragische Ende dann 2021 in der gesamten Veteranenbewegung natürlich auch nochmal einen nachträglichen Sinnverlust ausgelöst hat. Ja, und wenn man jetzt die Frage stellt, ist der Afghanistan gescheitert? Ja, ist er. Er ist strategisch gescheitert. Lag die Schuld, die Ursache dafür bei den Bundeswehrangehörigen? Nein, lag sie sicherlich nicht. Die Ziele, die, wenn es überhaupt gab, teilweise sehr naiv waren, gerade am Anfang, wurden weitgehend nicht erreicht. Ne, die Taliban sind inzwischen wieder an der Macht. Sie erlassen Dekrete, die gerade Frauenrechte extrem abmildern oder einschränken. Und natürlich kann man jetzt so ein bisschen sagen, 20 Jahre waren wir da, wir haben Entwicklung, Fortschritt gesehen in dieser Zeit, Bildung gesehen, wir haben eine ganze Generation geprägt, ne? Das macht so ein bisschen Hoffnung auf die Zukunft, vielleicht ist das die Generation, die dieses Land auf lange Sicht in eine positivere Zukunft führt. Die Bundeswehr hat gezeigt, dass sie kämpfen kann, in übernehmenden Verantwortungsräumen, Führer aller Ebenen haben sich bewährt, wir haben Fortschritte gesehen, der Einsatzbetreuung, der Fürsorge, der Veteranenpolitik, und ganz am Anfang sagten sie es ja schon, wir haben uns in das bewegt, was zu dieser Zeit sehr wichtig war, nämlich in Richtung einer modernen Einsatzarmee, die wir dann auch zeitweise tatsächlich geworden sind.
Der Abschlussbericht spricht von mangelnder Kommunikation zwischen Ministerien, schlechter Koordinierung und so weiter. Das sind einige der Versäumnisse, die dort genannt werden. Was muss die Bundeswehr, muss die heutige Regierung aus diesen Fehlern dringend lernen?
Ja, der Bericht, also es sind, Sie sagten es ja eingangs, sind über 1400 Seiten. Das ist auch nichts, was man mal eben wegliest, aber ich sag mal, ein bisschen Bericht erstattet wurde ja schon. Und ich sagte ja auch, ich saß in einigen der Zeugenvernehmungen in diesem Untersuchungsausschuss. Ziemlich eindeutig zumindest, dass uns als Bundeswehr, uns als BMVG da nicht viel Schuld trifft, nenne ich es mal. Ja, weil wir unsere Hausaufgaben gemacht hatten, wir hatten vieles vorbereitet. Ob das jetzt die Evakuierung selbst war, unsere Sicht auf das Ortskräfteverfahren oder Ähnliches. Sondern dass man schon bei vielen Dingen eher in Richtung Bundesministerium des Innern, Auswärtiges Amt und das BMZ, Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, schauen muss. Wo dort, ich sag mal, die Schwierigkeiten lagen. Es gibt natürlich eine ganze Menge, die man verbessern kann, auch wenn man in diesen Bericht schaut. Ja, wir hatten keine konsolidierten Lagebilder, zu viel Bürokratie, Verantwortungsdiffusion. Untereinander haben die Ressorts sich nicht besonders gut abgestimmt. Durch den Zeitverlust, der da aufgetreten ist, haben wir auch unsere eigenen Soldaten gefährdet. Und von den Ortskräften jetzt mal ganz zu schweigen, bis da mal jemand entschieden hatte, Flugzeuge reinzuschicken und unter welchen Bedingungen Menschen jetzt eigentlich zurückkehren können oder mitkommen können nach Deutschland, ist einfach viel wichtige Zeit verstrichen. So. Und da muss natürlich in der Kommunikation eine ganze Menge geändert werden. Wichtig sicherlich auch, dass es Notfallpläne gibt, die auch geübt werden. Ja, also wo man sagt, wenn wir in eine ähnliche Situation geraten, kann man da nicht von Beginn an als Ressort sich zusammenschließen und auch, weiß ich, ne, koordinierende Rolle Bundeskanzleramt zum Beispiel, zur schnelleren Entscheidungsfindung beitragen. Ich glaube, am Ende führt uns vieles, was wir da gerade besprechen, wieder in Richtung Nationaler Sicherheitsrat. Wir brauchen das eine Gremium, wo alle an einem Tisch sitzen und wo jemand, der weisungsbefugt ist, Richtlinienkompetenz hat, sagt, wer jetzt was zu tun hat, um einfach nicht so viel Zeit zu verlieren.
Das Kanzleramt war eben Thema. Die Kanzlerin war nicht da, als die letzten Soldaten aus Afghanistan in Wunsdorf gelandet sind. Wie viel muss eigentlich noch getan werden, um den Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr endlich die gebotene Wertschätzung zu erweisen? In diesem Jahr werden wir den ersten Veteranentag feiern. Wie viel muss eigentlich noch passieren?
Ja, Also in der Tat war diese erste Rückkehr im Juni 2021 ein Symbol für 20 Jahre Afghanistan. Ja, das war ein trostloses Bild. Die Soldaten sind dort alleine angekommen. Kaum Presse da, kein wesentlicher politischer Vertreter, ein Drei-Sterne-General, der damalige Kommandeur, Einsatzführungskommando, hat sie in Empfang genommen. Und das hat dann auch zu Recht zur Empörung medial und auch in der Veteranen-Community geführt. Und Politik hat sich seinerzeit auch glaubwürdig mehrfach tatsächlich entschuldigt für dieses ja trostlose Bild. Ne? Denn man muss eben verstehen, dass das eben nicht nur die 264 Soldatinnen und Soldaten sind, die dieses Land als letztes verlassen haben, sondern auch diejenigen, die ein Symbol für 20 Jahre Einsatz am Hindukusch waren. Und ehrlicherweise sind wir dann ja auch noch ein zweites Mal zurückgekehrt, nämlich als die militärische Evakuierungsoperation dann Ende August nach 11 Tagen Einsatz beendet ist im Jahre 2021. Und hier war es so, dass man aus den Fehlern des Junos dort schon gelernt hatte und tatsächlich einen Flughafenempfang mit der damaligen Ministerin Annegret Kamm-Karrenbauer und auch in der Folge noch mit dem Afghanistan-Appell, mit einem Zapfenstreich am Reichstag, ziemlich ehrwürdig und auch wirklich bemerkenswert, war persönlich dabei, dann abgeschlossen wurde. Das war dann schon der Ehrenwert, nenne ich es mal. Ne? Und jetzt müssen wir eben schauen, hat das Nachhaltigkeit? Es bedurfte eben für diese Dinge, auch für den Veteranentag, eines jahrelangen Kampfes der Veteranenbewegung, von Rückkehrern, auch des Deutschen Bundeswehrverbandes. Und die Fortschritte, die wir da sehen, die werden sich am 15.06. dieses Jahres, wenn der Veteranentag eben das erste Mal durchgeführt wird, hoffentlich auch zeigen. Wir haben jetzt schon eine große Zentralveranstaltung in Berlin, die angekündigt wird am Bundestag mit dem Veteranendorf, wo, ich sag mal, mehrere tausend Menschen Platz finden und hoffen, dass es natürlich auch von der Bevölkerung angenommen wird. Und wir haben in der Fläche der Republik inzwischen schon 100 Veranstaltungen registriert, kooperieren da ganz eng als Verband mit dem Veteranenbüro. Die versuchen, so einen Überblick zu behalten, was wo passiert. Also da bewegt sich tatsächlich schon was und hoffen halt, dass das über die Jahre zu einem Tag wird, an dem die Verzahnung Bundeswehr und Bevölkerung sich wirklich in der Praxis zeigt und ja, an dem wir auch ein Signal der Kriegstüchtigkeit aussenden können, sage ich es mal so. Ne? Wir laufen natürlich Gefahr, um das vielleicht abzuschließen, in dieser ganzen Refokussierung auf die Landes- und Bundesverteidigung, dass die Erfahrungen Afghanistan oder auch insgesamt der 3 Dekaden Auslandseinsatz marginalisiert werden, vergessen werden. Und uns als Verband ist es eben ein Anliegen zu sagen, dass wir jetzt natürlich den Schwerpunktwechsel Landes- und Bundesverteidigung brauchen, aber dass wir die Veteranen dieser 30 Jahre, diese Einsatzveteranen natürlich nicht vergessen dürfen und auch weiterhin denen, ebenso wie aktiven und zukünftigen Veteranen, ein Andenken setzen und ihre Leistung auch öffentlich würdigen wollen.
Ja, vielen Dank für das ja sehr spannende, aufschlussreiche und vor allem kenntnisreiche Gespräch, Herr Oberstleutnant Bonert. Mhm. Mein Name ist Frank Jungblut, ich bin Chefredakteur unseres Magazins Die Bundeswehr und freue mich aufs nächste Gespräch.
Bis zum nächsten Mal, vielen Dank.
Gerne.